Der Podcast von RSA Radio. Echt Allgäu.
Heute zu Gast beim Podcast auf RSA Tristan Schwantke, Spitzensportler aus dem Allgäu, einer der erfolgreichsten Hammerwerfer Deutschlands, vor kurzem allerdings zurückgetreten. Willkommen.
Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
Tristan, ich meine, ich habe natürlich knallhart recherchiert und habe dabei festgestellt, 1,84 groß, 115 Kilo schwer, steht bei Wikipedia. Wie wird sich das bei dir in der nächsten Zeit ändern, wenn du keinen Sport mehr machst oder zumindest nicht mehr in dem Ausmaß?
Ich habe dir ja schon vorhin gesagt, dass ich ein bisschen abgenommen habe. Das ist im Endeffekt jetzt das erste Ziel nach dem Karriereende, abzutrainieren. Mhm. Das Herz-Kreislauf-System, der Stoffwechsel muss sich ja darauf einstellen, dass man jetzt halt mal einen ganz anderen Rhythmus wieder fährt. Mhm. Ernährung wird umgestellt, Gewichtsverlust, Trainingsintensitäten, Umfänge werden natürlich auch runtergeschraubt und aber man darf natürlich nicht vergessen, ich habe das jetzt 17 Jahre gemacht auf Leistungsniveau und da hat sich der Körper komplett drauf eingestellt, die Gesundheit, und das muss natürlich erstmal Schritt für Schritt sich auch alles, das ganze System adaptieren wieder.
Mhm. Aber es ist tatsächlich so, man kann jetzt nicht einfach sich daheim auf die Couch legen und gar nichts mehr machen, das wäre tatsächlich gefährlich, gell?
Ja, also ich habe das jetzt letzte Woche gemerkt, da war ich auf Dienstreise und habe dann halt gar nicht trainiert, viel gesessen, und da merke ich einfach schon auch aufgrund des Gewichtsverlusts, was ich jetzt schon in den letzten paar Wochen erfahren habe, dass ich da auch durchaus mal den einen oder anderen Kreislaufprobleme bekomme. Mhm. Also man merkte schon, dass da im Körper was passiert, dass da eine Umstellung ist, und ich meine, das Herz, alles hat sich ja darauf eingestellt, und das muss man Schritt für Schritt eigentlich wieder reduzieren und abbauen, und deshalb ist das Abtrainieren auch so wichtig. Ja.
Mhm. Wahrscheinlich auch unter ärztlicher Kontrolle dann noch, oder?
Ja, also gut, mal halbjährlich oder einmal jährlich zum Check-up. Mhm. Was ich auch mache, daheim auch mal Blutdruck messen oder so weiter, weil Blutdruck ist ja auch immer so ein Thema, was bei Sportlern dann immer Probleme macht, gerade wenn man dann eben die Umfänge nicht mehr trainiert. Ansonsten natürlich auch ein bisschen aufs Wohlbefinden achten, aber man sollte das schon kontrollieren. Also einfach nur jetzt aufs Sofa sitzen und nichts mehr tun, das ist nicht gesund.
Aber durchaus auch mal möglich. Gibt's was du jetzt schon getan hast in der Zwischenzeit, wo du sagst, aber wär mir vor einem Vierteljahr noch gar nicht in den Sinn gekommen, aber jetzt darf ich endlich?
Ja, am Samstag oder am Sonntag, wenn es draußen regnet oder schneit, einfach eine warme Tasse Kaffee nehmen und auf dem Sofa bleiben. Das ist, was okay. Ich vorher nicht gemacht habe. Ja, und das ist schon sehr angenehm.
Und genießt man das dann, oder?
Ja, also klar ist es natürlich auch ein trauriges Auge, was jetzt immer noch so mitschwimmt, gar keine Frage. Ich meine, es war zwar ursprünglich geplant, dass ich im August aufhöre, jetzt ist es früher passiert. Ich wollte ja auch gerne nochmal Paris dieses Jahr Olympia nochmal machen. Mhm. Das ist natürlich schon schade, und es gibt auch immer so Tage, wo es mir tatsächlich noch sehr, sehr schwer fällt. Auch wenn man dann selber mal so wieder im Kraftraum ist und ein bisschen für sich trainiert, dann denkt man, ach, wäre es vielleicht doch gegangen. Aber das ist jetzt so, aber das muss man jetzt akzeptieren. Aber natürlich liegt jetzt dann auch so ein bisschen der Fokus auf mehr Freizeit, die man dann auf jeden Fall damit mitgewinnt.
Vielleicht können wir es trotzdem noch mal kurz erklären, warum hast du jetzt genau aufgehört, für alle, die es noch nicht so wirklich mitbekommen haben, was war da der Hintergrund?
Ja, ich hatte letztes Jahr im Januar eine Rückenverletzung. Es hat sich dann rausgestellt beim MRT, dass ich eine Entzündung in der LWS habe, also in der Lendenwirbelsäule, aufgrund vermutlich natürlich Überbelastung, maßgeblich natürlich vom Werfen als auch vom Krafttraining. Aber die Bandscheiben sind halt über die vielen Jahre Belastung so schmal geworden, dass eben das Dämpfersystem nicht mehr so funktioniert. Das bedeutet, wenn eine Stauchung kommt oder eine Streckung und die Streckung schnell wieder in eine Stauchung zurück, dann berühren sich halt die Wirbelkörper, und das führt natürlich zu einer Entzündung, und der Körper möchte
das nicht.
Das tut
schon beim Zuhören weh, ehrlich gesagt.
Ja. Und die Bandscheiben sind halt zu dünn. Mein Arzt hat mir gesagt, naja, der Rücken ist halt wie vom 55 plus, ja.
Okay.
Und vermutlich noch schlimmer, ja. Und deshalb, für mich ist erstmal wichtig, dass ich natürlich im Alltag jetzt zurechtkomme, aber das war halt der Ursprung, dass wir, oder die Ursache, dass wir es halt nicht in den Griff gekriegt haben rechtzeitig mehr dieses Jahr. Es war halt die Hoffnung, dass sich das bis Ende letzten Jahres eben so regeneriert, dass es einfach dann auch möglich ist, wieder im Frühjahr oder Ende letzten Jahres richtig anzugreifen. Das hat eben nicht geklappt, und irgendwann kann man halt auch nicht ewig schieben, die Umfänge, die müssten ja auch irgendwann mal hochgeschraubt werden. Das war alles nicht möglich. Und dann bin ich mit meinen Trainern zum Entschluss gekommen, dass es keinen Sinn macht, die Saison noch weiter zu bestreiten.
Also Paris fällt leider für dich flach. Wie war das im Moment der Entscheidung? War das dann für dich eher, ja, ich meine, man arbeitet ja auf so eine Entscheidung dann auch hin, und irgendwann trifft man sie. Wie war für dich so dein Moment direkt nach so deiner persönlichen inneren Entscheidung, dass du gesagt hast, ich höre jetzt auf? War es eher eine Erleichterung oder eher, also dass man sagt, okay, jetzt ist wenigstens die Entscheidung gefallen?
Mir ist schwer gefallen, weil es schwimmte schon so ein bisschen im Kopf mit, dass seit November, wo ich dann auch nach einer längeren Pause einfach gemerkt habe, dass es sich nicht mehr so stark verbessert. Mhm. Und dann hat man so ein bisschen noch die Hoffnung gemacht, ja, November, Dezember so ein bisschen reduziert trainieren, dann Weihnachten nochmal abwarten. Und dann so ab Januar, Februar, März hat man halt keine Steigerung mehr gesehen, weder in den Umfängen, die ich trainieren kann, noch in der Schmerzbelastung, die vorliegt. Und dann ist es halt irgendwann so ein Tag gewesen, wo ich dann einfach so einfache Sprungübungen gemacht habe, die dann nicht mehr schmerzfrei gehen. Also die simpelsten Bewegungen gingen nicht mehr schmerzfrei. Mhm. Und dann bin ich nach Hause gegangen und gesagt, jetzt höre ich auf. Und das war an einem Samstag. Und am Montag bin ich aufgestanden und gesagt, jetzt probierst du es nochmal. Mhm. Nochmal eine Woche. Ich habe es nochmal eine Woche probiert. Und nach der Woche, wo es dann auch nicht besser ging und ich dann einfach für mich aber nochmal so ein paar Sachen an Bewegungen ausgetestet habe, wo ich dann einfach für mich auch die Gewissheit hatte, dass es wirklich nicht mehr geht, war dann nach der zweiten Woche praktisch dann Schluss.
War klar, wird nichts mehr. Ja. Ja. Nur mal um den Aufwand auch nochmal zu verdeutlichen, wie viel Freizeit du jetzt mehr hast, wie viel Zeit ging da tatsächlich drauf in deinem Leben? Also sagen wir pro Tag oder pro Woche?
Pro Woche sind es bestimmt mal reines Training 20 Stunden. Mhm. Reines Training, dann kommen natürlich so ein bisschen die ganzen Bewegungsübungen, Nachbearbeitung auch der Würfe, kommt natürlich noch von daheim dazu. Dann sind es natürlich auch so Sachen, dass man auf Trainingslagern ja auch wochenweise früher war, dann natürlich in der Saison die Wettkämpfe, das heißt von Freitag bis Montag mal nur unterwegs. Teilweise noch so ein bisschen in der Woche, also der Zeitaufwand im Sommer war mit Sicherheit 30, 40 Stunden, vielleicht auch noch mehr. Okay. Reines Training im Winter, sage ich mal, 20 Stunden, dann kommen noch ein paar Physio-Sachen dazu und noch ein bisschen Nachbereitung, 25 Stunden. Mhm. Das ist das, was jetzt als Freizeit dazukommt.
Okay, das ist eine ganze Menge. Jetzt kennt man das von anderen Geschichten, dass wenn sowas plötzlich, im Prinzip ja doch auch irgendwo plötzlich wegbricht, dass es schwierig ist, das zu verarbeiten. Hast du da irgendwie Bedenken, dass du vielleicht auch mal in ein Loch fallen könntest oder so?
Das denke ich nicht. Also ich habe ja erstmal per se ja schon mal gesagt, dass ich im August aufhöre. Das heißt, so ein bisschen im Kopf hat man natürlich schon diese Vorbereitung gehabt, dass es die letzte Saison ist. Natürlich ist es jetzt so ein bisschen ist man jetzt ein bisschen wehmütig, dass es jetzt halt dann auch jetzt die Saison losgeht und man ist nicht dabei, das ist klar. Das wird sich dann aber auch legen, denke ich, wenn die Saison dann auch wirklich final wirklich auch zu Ende getragen wurde. Aber ich habe ja auch nebenher, habe ich mir ja ein zweites Standbein aufgebaut. Ich arbeite ja voll, war ja 7 Tage an der Hochschule in Kempten als wissenschaftlicher Mitarbeiter, bin jetzt letztes Jahr in die Industrie gewechselt und bin da auch sehr gut.
Kann man auch mal nennen, ne? Das ist Experte für autonomes Fahren.
Ja.
Das ist ja auch nichts einfach mal so dahin irgendwas, sondern das ist ja auch schon richtig komplizierte Materie, gell?
Ja, das stimmt. Ich habe ja auch keinen leichten Studien gehabt mit dem Maschinenbau, den ich studiert hatte, auch in Kempten. Insofern habe ich meine Aufgabe ja auch für die Zukunft gefunden und natürlich auch privat gibt es ja dann auch viele, viele neue Dinge, die man auch erleben kann. Deshalb, ich glaube nicht, dass ich da in ein Loch falle. Der Sport war eine schöne, intensive Zeit, hat mich sehr geprägt, wird mich mein ganzes Leben lang auch prägen. Bin auch sehr stolz, was ich erreicht habe, aber es ist dann jetzt einfach dann auch gut.
Wobei mich das schon auch mal interessiert noch, die Tatsache, dass du voll arbeitest, also die Frage natürlich immer, was ist jetzt eigentlich nebenbei? Nebenbei arbeite ich noch Vollzeit oder nebenbei bin ich noch Spitzensportler? Aber man überlegt sich natürlich dann immer, da gibt's ja einen Profibereich im Sport und es gibt einen Halbprofibereich und es gibt einen Amateurbereich. Also bei den Fußballern zum Beispiel Halbprofi, sag ich mal so, ganz normal Regionalliga, gibt's auch schon einen oder anderen Vollprofi, aber eben auch welche, die nebenbei dann noch, was weiß ich, Halbtagsjobs machen zum Beispiel. Wie ist es bei einem Hammerwerfer Spitzensportler in der Praxis? Verdient man da was überhaupt damit oder?
Also nur durch Sponsoren oder halt, wenn man den Weg über den Zoll oder die Bundeswehr oder Vergleichbares gegangen ist. Also es gibt jetzt nicht irgendwie, klar, es gibt dann schon so ein paar Vereine, die dann noch ein bisschen mehr bezahlen, die größeren, aber grundsätzlich jetzt so wie jetzt beim Fußball, dass jetzt ein Verein praktisch ein Gehalt bezahlt, das gibt es bei uns praktisch nicht. Ja. Mhm. Das heißt, es läuft alles über Zoll Bundeswehr und die, die den Weg halt nicht gegangen sind, so wie ich, die studiert haben, die müssen das Geld, ich sag's jetzt mal so salopp, anderweitig auftreiben. Mhm. Meine Eltern haben mich natürlich maßgeblich da unterstützt, gerade auch bis ich dann halt mit dem Studium fertig war, haben die ja auch dann alles finanziert. Und ansonsten, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, ich bin ja dann arbeiten gegangen und habe im Endeffekt hochprofessionellen Sport gemacht, aber
unbezahlt.
Aber unbezahlt,
so,
ja.
Sozusagen.
Genau so,
ja. Du bist nicht reich geworden davon und beim Hammerwerfer ist es jetzt auch nicht unbedingt so wie beim Fußballprofi, dass er danach noch Werbeverträge hat oder so, oder? Wie geht's da weiter? Gibt's da irgendwelche Optionen schon?
Hat man fast keine Chance. Also okay. Was ich so ein bisschen mache, was ich so ein bisschen auch angetriggert habe, sind so verschiedene Vorträge mal halten. Fachvorträge, wie man beispielsweise, ich bin jetzt nicht so Fan von so Coaching-Sachen, ja, aber einfach Erfahrungen wiedergeben, wie man beispielsweise Ziele erreicht, wie man wirklich intensiv nur an seiner eigenen Aufgabe fokussiert arbeitet und auch so ein bisschen das ganze Thema natürlich Trainer, was auch in der Zukunft mit Sicherheit relevant sein wird. Das sind schon so Themen, aber so wie jetzt beim Fußballer oder so, die dann, wenn die berühmt sind, dass sie dann noch ihre Werbeverträge weiterhaben und dann als Moderator irgendwo arbeiten und dann steht da ihre Kleidung drauf und ihr Markenname und dafür kriegen sie Geld. Das gibt's bei uns praktisch nicht, nur bei ganz wenigen Ausnahmen.
Okay, aber ich meine, gut, so das allein mit dem Coaching oder Workshops oder so, könnte ich mir direkt vorstellen, weil wenn jemand halt dreimal Gold bei deutschen Meisterschaften allein schon geholt hat, Olympiateilnehmer und so weiter, und dann nebenbei auch noch sowas, ja doch, sehr Komplexes studiert und dann auch in dem Bereich arbeitet, also das zeigt ja schon auch eine gewisse Erfahrung im Ziele erreichen, oder?
Das auf jeden Fall, ja. Also wenn man so parallel das Ganze sich aufgebaut hat, so wie ich es gemacht habe und dann natürlich auch zwischen den Prioritäten ja immer sitzt, ja, gar keine Frage, ja, gerade so in der Prüfungszeit, die Prüfungszeit war immer im Sommer, genau, wenn die Wettkämpfe waren, ja, also suboptimal. Und also mit Sicherheit, also wie man Zeitmanagement macht, wie man sich wirklich nur auf die relevanten Dinge priorisiert, die ganzen Sachen, das da kann man bestimmt die ein oder anderen Erfahrungen weitergeben.
Denkt man trotzdem manchmal, wäre ich bloß Fußballer geworden?
Mei, da wird man reingeboren, ja. Das
apropos, ist, wie kommt man überhaupt zum Hammerwerfen? Ich meine, Leichtathletik an sich ist jetzt was. Gut, ich gebe jetzt ehrlich zu, bei mir in meiner Schulzeit war Leichtathletik immer so das Pflichtprogramm, ne? Was man mal wieder hat machen müssen und in der zweiten Stunde am besten dann gleich wieder Fußball spielen oder so. Also Leichtathletik, meins war es jetzt nicht so. Und wenn, also Hammerwerfen, glaube ich, haben wir gar nicht gemacht. Wie kamst du jetzt ausgerechnet zum Hammerwerfen?
Also Leichtathletik war bei mir schon als Kind schon immer sehr im Fokus gestanden, die Leichtathletik im Allgemeinen. Und dann bin ich ja nach Hindelangen gezogen mit meinen Eltern, bin ursprünglich in Würzburg geboren und dann war ich 10, also nach der 4. Klasse und bin dort halt in den Leichtathletikverein eingetreten. Und da wurde dann halt, wie man es so kennt, Blockwurf, Sprung und Sprint und alles gemacht. Und habe dann da auch allgemein in der Leichtathletik halt eher mehrkampfmäßig dann viele Wettkämpfe auch gemacht und trainiert. Und mein Trainer, mein damaliger Heimtrainer, war halt sehr begeistert vom Hammerwerfen und hat das halt schon immer so ein bisschen mit einigen Athleten so ein bisschen aus Spaß anfangs ein bisschen gemacht, auch Wettkämpfe. Da gab es auch noch den TSV Trauchgau in Füssen, die den Rassenkraftsport gefördert hat, was so ein bisschen so aus dem Tauziehverband auch noch kommt, wo das Hammerwerfen mit integriert ist. Und über diese Kooperation ist es dann irgendwann dazugekommen, weil er ein guter Sprinter und Werfer war, dass er gesagt hat, komm Tristan, willst du es nicht mal ausprobieren? Und dann bin ich übers Ausprobieren eigentlich zum Werfen gekommen, wie das bei Kindern ist. Die sind schnell zu begeistern, wenn der Erfolg passt.
Ja. Und wenn was fliegt sowieso.
Genau, wenn was fliegt sowieso. Und dann war eigentlich so ein bisschen dieser Wendepunkt, dass ich es dann auch, sagen wir mal, nicht leistungsmäßig, aber zumindest den Fokus drauf gelegt habe, war dann, als ich den Allgäuer und schwäbischen Rekord hier gebrochen habe. Ich weiß ja auch gar nicht mehr, mit welchem Alter, mit 13 oder so weiter war das. Und das war für mich die Motivation. Da habe ich zu meinem Trainer gesagt, wie sieht denn der nächstes Jahr aus, den will ich auch brechen. Und dann war ich eigentlich so ein bisschen in diesem Schwung mit drin und dann kamen halt die Landesmeisterschaften, dann kam die Landeskader, dann kommt der Bundeskader. Und dann hat das irgendwann so eine Selbstdynamik, eine Eigendynamik, die man dann aufsaugt natürlich auch. Und dann ist ja irgendwann die Frage, wie viel Zeit investiere ich und mache ich es dann wirklich leistungsmäßig und das hat sich dann so ergeben.
Aber es war jetzt tatsächlich nicht so, weil du hast ja gerade gesagt, du warst auch ein ganz guter Sprinter, dass man sagt, für einen 100-Meter-Lauf ist er zu langsam, für einen Hochsprung ist er zu schwer, mach mal Hammer.
So war es nicht, es war reiner Zufall, es war einfach ausprobieren.
Okay, ja,
war
einfach ausprobieren. Eine Mischung aus Zufall und Ehrgeiz sozusagen.
Genau, ja.
Gibt es da auch bestimmte sportliche Persönlichkeiten oder so, die dich dabei dann inspiriert haben, außer deinem Lehrer?
Ja, dadurch, dass für mich anfangs erstmal die Disziplin ja auch sehr fremd war, war es eher der Spaß daran und die Trainingsgruppe, die wir damals hatten. Mhm. Und ich hatte jetzt nicht unbedingt, weil ja für mich das auch sehr fremd war als kleines Kind, so eine Sportart, hatte ich jetzt nicht irgendwie eine Persönlichkeit. Was ich halt immer faszinierend fand, da war ich auch relativ in jungen Jahren bei den deutschen Meisterschaften Männer in Ulm. Und das war natürlich atemberaubend, wie die geworfen haben. Also wenn man dann so Würfe 75, 76 Meter Richtung 80 Meter sieht, wie der dann hochsteigt und mit welcher Geschwindigkeit die drehen, das hat mich inspiriert. Also mich hat mehr nicht unbedingt die Werfer selber inspiriert, sondern eher, wie sie es gemacht haben.
Ja, okay.
Die Technik, das hat mich inspiriert. Und da habe ich gesagt, das will ich auch können. Mhm. Und ich war schon immer so Autodidakt. Ich musste was sehen und dann habe ich es nachgemacht. Mhm. Und sowas war für mich immer motivierend. Also wenn ich den Wettkampf gesehen habe, bin ich sofort am nächsten Tag aufs Feld gegangen und habe gesagt, oder in den Ring, und jetzt trainiere ich und werfe. Und das hat mich angespornt, ja.
Aber man hat ja dann trotzdem dann auch so seinen eigenen Stil, oder? Erstmal kopiert man die anderen und dann irgendwann weiß wahrscheinlich jeder Hammerwurf-Experte an der Drehung schon, ohne dass er das Gesicht gesehen hat, das ist der Tristan.
Genau, also okay. 10 Werfer, 10 verschiedene Techniken, so in etwa. Das Grundmuster ist natürlich das Richtige, aber sonst ist es aber im Skifahren ja genauso. Also wenn ich 10 Skifahrer sehe, die einen Hang runterfahren, ja, im Slalom beispielsweise, dann erkennt man jeden an einem eigenen Stil, das ist ganz normal.
Wir haben es gerade schon mal angesprochen, 3-mal Gold bei den deutschen Meisterschaften, Silber bei der Team-EM 2018, insgesamt 17 Jahre dabei, Olympia in Tokio, Olympia Paris leider nicht mehr möglich, aber was war so in deiner Karriere der Moment, wo du sagst, der war richtig geil. Also da habe ich mich so hammer gefühlt. Das war so mein persönliches Highlight.
Ich denke, die 76,71 Meter, die Bestleistung, die ich geworfen habe. Mhm. Diese Weite einfach über diese 75 Meter rüber, das war schon ein ganz, ganz besonderer Moment, ja. Und die ersten deutschen Meisterschaften.
Das heißt, da steht man da, es war bayerischer Rekord ja auch, ne? Ja. Glückwunsch dafür nochmal.
Ja, danke.
Der wird auch vermutlich noch eine Weile bleiben, oder?
Nee, der ist tatsächlich dieses Wochenende geknackt.
Echt?
Worden. Ja, tatsächlich von einem Nachwuchsathleten, ja. Ja, 80 Zentimeter, ja. Knapp 80 Zentimeter.
Schmälert das deine Freude über diesen Moment?
Nein, überhaupt nicht. Also man muss immer sehen, der hat ja 25 Jahre Bestand gehabt, knapp. Mhm. Also auch schon eine Ewigkeit. Und dann war es ja auch so, dass nach 2008 in Peking ja auch kein deutscher Athlet mehr oder Hammerwurfwerfer mehr auf internationaler Bühne unterwegs war. Zumindest nicht in der Einzelqualifikation, Team EM schon noch. Mhm. Und ich war dann so ein bisschen, sage ich mal, der Wegbereiter dann so einer neuen Generation, würde ich mal sagen, nachdem wir dieses Loch hatten und auch keiner mehr international dabei war, eben mit 2019 mit der Team-EM, dann mit 2021 eben Olympia und 2022 der WM. Und im Zuge dessen habe ich ja dann auch mal Weiten wieder geworfen, über 76 Meter, die ja auch lange Zeit nicht mehr geworfen wurden. Ich glaube, seit 2011 oder 12 so gar nicht mehr. Bin mir da gar nicht mehr so sicher. Also schon ein paar Jährchen. Und deshalb ist das für mich völlig in Ordnung. Das wäre ja schade, wenn nach mir im deutschen Hammerwurf nichts mehr passieren würde, ja. Mhm. Und deshalb war das für mich einfach eine schöne Zeit, dass ich dieses tiefe Loch, was wir auch im Hammerwurf hatten, dass ich das so ein bisschen füllen konnte. Mhm. Und dass ich so ein bisschen, wie gesagt, so ein bisschen der Wegbereiter war jetzt auch für eine neue Generation im Hammerwurf.
Kannst ja vielleicht dann auch ein bisschen dabei bleiben, so ehrenamtlich, oder?
Ja, das ist auch das Ziel.
Gespräch, also dann so ein bisschen Verbandsarbeit vielleicht sogar oder so?
Ja,
oder?
Also ich erstmal Verband, und so will ich nichts mit zu tun haben, bin ich auch ganz offen.
Okay.
Ich möchte jetzt ein bisschen auch so diesen Abstand einfach haben, auch zu diesem Leistungssport und von dieser internationalen Bühne. Das war sehr intensiv, war sehr zeitaufwendig. Ich möchte jetzt einen Trainerschein machen im Herbst, Winter, und möchte mich dann aber mehr auf die Bambinis konzentrieren. Okay. Ja. Also erstmal einfach wirklich Wissen von der Pike auf mitgeben, auch viele Erfahrungen, die man gesammelt hat, das kann man Kindern, denke ich, sehr gut beibringen. Mhm. Den Spaß am Hammerwurf fördern, die Disziplin auch im Allgäu ein bisschen so aufrecht halten, nicht dass das jetzt irgendwie, ja, auch, ich meine, Hindelang macht ja immer noch sehr, sehr gute Arbeit, auch Nachwuchsarbeit, da kommt ja auch einiges an Nachwuchs nach, aber das wäre schön, wenn vielleicht der ein oder andere Verein auch noch dazukommen würde. Mhm. Im Hammerwurf.
Also Aufruf ans Allgäu.
Genau.
Macht mal einen Verein, ein bisschen Hammer werfen. Ja. Tristan kommt auch mal vorbei und bringt es den Leuten bei.
Ja, genau. Einfach melden. Ja, sehr, sehr gerne. Und das ist so ein bisschen das Ziel, was ich habe. Und ich glaube, das kann man auch gut machen, ohne jetzt dann wieder diese, dann ist man wieder im Hamsterrad drin, ohne diesen riesen Zeitaufwand zu haben. Ich möchte nicht ausschließen, dass ich nicht irgendwann mal wieder in der Leistungssportwelt lande, wo ich vielleicht auch mal den ein oder anderen Athleten vielleicht dann auch weiter betreue als jetzt nur irgendwie regionale Meisterschaften oder Landesmeisterschaften. Mhm. Aber jetzt liegt der Fokus erstmal woanders, ein bisschen Abstand gewinnen.
Erstmal Hofele.
Genau, erstmal Hofele.
Du hast dich ja auch schon immer relativ klar gegen Doping positioniert. Warum ist dir da der Kampf so wichtig?
Naja, weil ich einfach über die vielen Jahre gemerkt habe, auch mit Athleten, die ich ja zum Beispiel international auch geworfen habe, zum Beispiel auch ein Franzose, der ja auch überführt worden ist, dann 2016, glaube ich, bei der Team-EM in Braunschweig. Das sind dann halt so auch Erlebnisse, wenn man dann merkt, okay, man arbeitet jeden Tag hart, ist vielleicht auch gar nicht so untalentiert, bringt seine Leistung, hat aber eigentlich auf internationaler Ebene überhaupt gar keine Chance, irgendwo mal eine Medaille zu holen, geschweige denn vielleicht auch mal ganz vorne zu landen, wobei es ja schon schwierig ist, überhaupt sich zu qualifizieren oder dann noch die Finals zu erreichen. Und wenn man dann halt auch so immer in der Hammerwurfwelt, aber oder generell in der Sportwelt mitbekommt, was dann halt auch so im Hintergrund alles abläuft und wie viel dann wieder positiv getestet worden sind und wenn man auch so im Hammerwurf zurückblickt, wer auch in der Vergangenheit schon alles positiv getestet wurde und dann immer noch wirft nach 3 positiven Tests, und man einfach weiß, was auch die Mittel bringen, ja, und man dann einfach wirklich chancenlos ist. Deshalb war mir das natürlich immer sehr wichtig. Ich war natürlich aber auch immer rational, dass ich auch wusste, man kann nicht viel ändern, ja. Man kann zwar seine Meinung sagen, aber das System ändert sich ja nicht, ja. Und wäre an das, was ich auch weiß, so im Hintergrund und die zum Beispiel auch positiv schon getestet worden sind und auch trotzdem bei Olympia dabei waren, wäre ich ja zum Beispiel fast an der Olympia-Qualifikation gescheitert, weil die Athleten immer noch aktiv dabei sind. Und das sind so Themen, wo dann für einen Sportler, der sauber arbeitet, einfach Träume kaputt gehen. Und deshalb habe ich natürlich immer meine Stimme praktisch erhoben.
Ja, ich meine, es klingt einem auch so ein bisschen, überflüssig, finde ich. Wenn es dann schon ein Sport ist, sag ich mal, wo es nicht per se ums Geld geht, wo man sowieso nicht reich wird, warum man dann nicht zumindest noch fair bleibt, gell?
Ja, wobei, wenn man natürlich olympisches Gold holt, dann kann man damit schon sein Geld verdienen. Also es ist halt Medaille, die ist es halt. Und in anderen Nationen hat der Hammerwurf natürlich auch nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Und siehe Russland zum Beispiel, wo das ja eine Volkssportart ist. Und da spielt das dann schon eine Rolle. Also da ist man dann schon auch finanziell ganz anders aufgestellt. Aber unabhängig jetzt auch von den Finanzen, ich verstehe, was du meinst, ja, hat man vielleicht noch in dem Betrug irgendwo noch die Sinnesfrage. Ja,
genau.
Aber das Problem ist einfach ja schon, wenn man nur allein sich mal qualifizieren möchte international, wie schwierig das ist, wenn man halt weiß, was so alles im Hintergrund auch alles abläuft.
Jetzt hast du ja trotzdem wahrscheinlich noch eine sportliche Zukunft. Du wirst ja nicht nichts tun. Wie schaut's da aus? Wintersport oder was weiß ich, wandern, vielleicht mal so einen Trail mitmachen, auf die Berge rauf.
Ja, viele von den Kollegen, die fangen ja mit Marathon an. Also ich weiß nicht, ich laufe zwar gerne, aber die 40 Kilometer oder ein bisschen mehr, die tue ich mir, glaube ich, jetzt erstmal nicht an.
Okay.
Also ich werde auf jeden Fall dem Kraftsport ein bisschen noch treu bleiben, gar keine Frage. Ich meine, das hat mich auch viel geprägt und Das ist auch wichtig, dass ich natürlich auch, was so jetzt die Gesundheit anbetrifft, dass ich da dranbleibe. Mhm. Ansonsten habe ich das Golfspielen ein bisschen mit meiner Frau zusammen entdeckt.
Golf?
Ja, weil das Golfspielen ja in der Grundtechnik sehr ähnlich dem Hammerwurf ist.
Ja, wenn man die Bandscheibe von einem 55-Jährigen hat, kann man auch den Sport von
Ja, aber die Belastung ist halt nicht so groß. Ja, also ob da jetzt ein 7-Kilo-Hammer dranhängt oder eben halt ein Schläger, das ist dann schon ein Unterschied.
Aha. Das hilft ja beim Abtrainieren, ne?
Das hilft auch beim Abtrainieren. Außerdem ein bisschen diese Beweglichkeit, die Bewegung an sich und das Mobilisieren, das ist schon, das macht schon Spaß und das haben wir so ein bisschen entdeckt. Ich habe mir immer gesponnen, wenn ich mit dem Hammerwurf aufhöre, möchte ich unbedingt mal Golf spielen, weil es wie gesagt halt sehr ähnlich ist und man halt irgendwie so ein bisschen dann doch noch im Sport mitbleibt. Mhm. Ja, ansonsten, wir wandern sehr gerne. Wir waren jetzt auch oder planen jetzt auch immer mal längere Touren, so irgendwie von 2-3 Wochen irgendwo in einem Land, wo man dann von Nord bis Süd mal durchwandert oder so weiter. Mhm. Also solche Sachen, die werden auf jeden Fall jetzt im Fokus stehen.
Also ist familiär bestimmt auch richtig gut jetzt dann, weil ich kann mir vorstellen, wenn man Hammerwerfer ist, hat deine Frau mal einen Hammer geworfen? Mal so testhalber?
Ja, ja, einmal ausprobiert. Aber es ist die Frage, ob sie ihn geworfen hat oder ob der Hammer sie geworfen hat. Aber
Nee, also das ist eher so weniger die Basis für eine gemeinsame Aktivität, meine ich damit. Da geht Golf oder Wandern schon eher.
Ja, ja.
Wird man vermutlich jetzt dann auch ziemlich gut genießen, gell?
Das stimmt. Und vor allem meine Frau freut sich jetzt auch mal auf Wochenenden mit mir im Sommer. Das gab's ja vorher auch nicht.
Ja. Na, ist doch schön. Was vorhin noch so ein bisschen bei uns Fragen aufkamen, so ein bisschen aus dem Nähkästchen quasi. Wie ist es, wenn man versehentlich den Hammer loslässt? Ist da dir schon mal irgendwie mal sowas passiert, dass du sagst, so, das war aber dann richtig gefährlich oder mal jemand getroffen, auf ganz blöd gesagt? Oder?
Nee, also getroffen habe ich zum Glück niemanden. Mhm. Ich meine, das, was schon passieren kann, ist, dass wenn die Netze nicht nach Norm sind, beziehungsweise nicht die volle Länge haben mit den Türen. Vielleicht kennt man das auch aus dem Fernsehen, wo man vorne die Türen rechts und links zumachen kann, je nachdem, ob man rechts oder links rumdreht, damit eben auch die Bahnen geschützt sind, 100-Meter-Läufe und so weiter, dass der nicht, wenn man links abhaut oder links rausschleudert, dass er dann eben nicht praktisch raus aus dem Sektor geht oder zu weit raus. Da gab es schon die ein oder anderen gefährlichen Situationen mal, wo es eben auch brenzlig wird, was halt auch so gefährliche Sachen sind, wenn er irgendwie unglücklich gegen den Pfosten draußen geht und abprallt und dann in irgendeine Richtung wechselt und dort jemand steht. Aber grundsätzlich, wenn man auch achtsam ist, in der Regel sind immer, wenn irgendwas passiert, sind immer meistens diejenigen, die draußen standen, auch Kampfrichter, nicht unbedingt immer ganz aufmerksam gewesen. Wenn man die Sicherheitsrichtlinien einhält, dann.
Also die laufen dann quasi zu bald rein zum Beispiel. Man sieht das manchmal, finde ich, beim Hammerwerfen. Da ist das Ding doch in der Luft und die Kampfrichter laufen eigentlich schon an die Stelle, wo sie vermuten, dass er hingeht.
Ja, ja, genau.
Dann kommt vielleicht noch eine Windböe und zack.
Ja, das wird halt im Diskuswerfen zum Beispiel auch sehr viel gemacht, weil der ja nicht richtig, auch keine richtige Kuhle hinterlässt, sondern ja dann so ein bisschen wegschlittert. Mhm. Und wenn es dann natürlich nass ist, dann ist der sofort weg und man sieht halt den Aufschlag auch nicht mehr. Mhm. Das ist natürlich schon so ein bisschen die Problematik. Im Hammerwerfen hinterlässt er in der Regel immer so ein bisschen was, aber auch nicht immer, wenn es zum Beispiel sehr, sehr trocken ist. Und das ist für die Kampfrichter dann mit Sicherheit nicht immer so ganz, ganz ungefährlich. Was für einen Werfer selber sehr, sehr gefährlich sein kann, ist, wenn der Draht reißt. Ich meine, bei voller Geschwindigkeit in der vierten Drehung, bei der Belastung, wenn der dann auf einmal reißt, dann schlägt man halt unglücklich auf.
Mhm, weil man dann selber aus der Drehung raus dann wegschleudert.
Ja, ich hatte eine Hammerwurf-Kollegin, die hat in Frankfurt trainiert, der ist, das meine ich, im Wettkampf in den USA passiert. Mhm. Die hat es dann praktisch so rausgeschleudert und dann ist die horizontal in der Luft gelegen und dann aufgeschlagen mit dem Kopf.
Aua.
Und passiert sehr, sehr selten, muss man wirklich sagen. Mhm. In der Karriere ist mir das vielleicht 3-4 Mal passiert im Training, dass mir der Draht gerissen ist. Aber wenn es passiert bei der hohen Geschwindigkeit, dann ist das wie ein Reifenplatzer halt auf der Straße.
Vermutlich wird es dann auch bei den nächsten paar Würfen zumindest so sein, dass man leicht angezogene Handbremse hat.
Ja, definitiv. Ja.
Es macht ja was mit einem dann, wenn man sagt, okay, so ganz unbelastet kommt man dann da erstmal nimmer ran.
Definitiv. Da macht es meistens Sinn, wenn man wirklich die Koffer packt oder den Hammer wegpackt, sagen wir mal so, und dann einfach eine Nacht drüber schläft, ja.
Wie wirst du jetzt Paris erleben als Nicht-Teilnehmender? Wirst du es dir überhaupt anschauen oder sagst du, lieber mal nach Hawaii oder so, lieber nix?
Ja, man kann ja beides kombinieren, man kann ja nach Hawaii und Paris gucken.
Ja, nee, aber schaust du es dir an?
Ja, Ja. Ich werde es mir schon angucken, ja. Okay. Also ich habe jetzt nicht vor, das jetzt in Gänze aus dem Kopf zu streichen. Also ich werde mir schon, ich werde die Saison auch verfolgen, auch was die Kollegen machen. Ich werde Olympia verfolgen. Ich liebe ja auch meine Sportart und meine Disziplin. Also ich schaue das ja auch mal sehr, sehr gerne im Fernsehen an. In den letzten Jahren habe ich es ja weniger angeguckt, weil ich selber teilgenommen habe. Mhm. Jetzt mal wieder aus einer anderen Perspektive. Und auch Olympia generell ist für mich immer ein Muss gewesen, auch vor dem Fernseher. Mhm. Und da freue ich mich trotzdem drauf. Auch wenn es natürlich durchaus in der einen oder anderen Situation schwerfallen wird, gar keine Frage, das tut es ja heute auch noch, aber trotzdem freue ich mich drauf.
Ja. Sind ja wahrscheinlich auch Freundschaften, die entstanden sind, gell? Man kennt sich ja unter den Kollegen, denkt dann vielleicht, wenn der ein oder andere so, oh nee, bitte nicht dieser Blödmann.
Ja, man kennt sich auch international seit, ich habe das letztens auch mal wieder in den Ergebnislisten gesehen, da kennt man sich halt seit man 14 ist, ja. Also irgendwie 18 Jahre oder so, wo man international auch unterwegs war. Und auch natürlich auch die Mannschaftskollegen, die dann halt ja auch von der Jugend EM, WM auch mit dabei waren und heute dann auch noch dabei sind. Also das verfolgt man dann schon, ja. Und dann ist man ja schon auch immer noch ein bisschen im Kontakt.
Gibt es da so ein Standardalter bei Hammerwerfern auch, so wie bei Fußballern? Die ist ja immer so Mitte 30 ungefähr. Gut, bei Torhütern jetzt gerne mal Mitte 40, aber bei Feldspielern eher so Mitte 30, wo man sagt, okay, da wird es dann langsam, aber sicher dann ein bisschen dünner von den Leuten her. Gibt es da so ein...
Ja. Also ich denke so, wie jetzt, wie es bei mir jetzt geplant war mit 32.
Mhm. Bist du voll im Plan eigentlich?
Ja, so. Genau. Also das, man könnte mit Sicherheit noch bis 35, 36 das machen. Dann muss natürlich auch die Gesundheit mitspielen. Aber auch da, wie gesagt, das wäre aus meiner Sicht für mich nicht mehr möglich gewesen. Glaube ich nicht, dass ich das körperlich durchgehalten hätte.
Unterschätzt man? Ich meine, bei Boxern ist es auch wieder anders. Die sind ja im Alter oft sogar noch besser als Jugendliche. Aber da spielen Gelenke eine Rolle, ne, die sich abgenutzt haben auch schon über die Jahre. Da spielen wahrscheinlich Sehnen eine Rolle und so weiter. Ist halt alles nicht mehr ganz so wie bei einem Jungspund, gell?
Ja, das Problem bei mir jetzt persönlich ist halt der Verschleiß im Rücken und der macht immer wieder Probleme. Und man hat einfach auch gesehen, mit der zunehmenden Leistung der letzten Jahre und wenn mehr Leistung erbracht wird, ist auch mehr Energie da. Die Belastung automatisch, die dann mehr geworden ist über die letzten Jahre, die korreliert auch mit meinen Problemen. Also ich habe auch einfach immer mehr Probleme gehabt, habe immer wieder auch mal Trainings aussetzen müssen und das merkt man schon. Und natürlich kann man das sich auch dann irgendwie alles totspritzen lassen hinten halt so. Ja, das muss man dann immer im 4-Wochen-Rhythmus machen.
Da ist man aber hinterher noch kaputter als vorher.
Das ist ja der Punkt. Ich meine, mein Trainer hat mir das gesagt, Tristan, du hast halt im besten Fall oder im Idealfall hast halt noch ein paar Jahrzehnte zu leben, gell? Und wenn du dann halt dann mit dem Rückenschaden so rausgehst, wenn du nochmal 4 Jahre machst, dir das alles spritzen lässt und dann läufst du nur noch an Krücken, was auch gar nicht so selten ist, wenn man mal auf Wettkämpfen ist, wo alte Trainer da doch irgendwo da humpelnd rumlaufen, dann muss man sich dann schon ein bisschen die Sinnfrage stellen. Ja, und wie du schon gesagt hast, wenn man dann noch nicht mal damit seinen Lebensunterhalt verdient, auch wenn natürlich die Gesundheit ja rein theoretisch immer an erster Stelle steht, aber sagen wir mal so, wenn man ein Argument finden kann und das wäre das zum Beispiel das Geld, dann wäre das ja in meinem Fall auch nicht das Argument, ja, weil ich ja damit kein Geld verdiene.
Aber es ist auch gut, wenn man dann so einen Trainer hat, der einem so einen Rat dann gibt und einen nicht noch weiter reintreibt sozusagen, es wird schon wieder oder irgendwie so. Gibt es da noch mehr Leute, wo du sagst, ja, also da bin ich dankbar, dass die mich begleitet haben?
Ja, also auf jeden Fall. Also das, wie gesagt, meine Eltern ja sowieso, die das ja von klein auf alles geprägt haben und auch mich unterstützt haben. Am Ende sind's ja, habe ich ja immer damals auch zu Olympia gesagt, ich habe immer gesagt, 100 Leute brauchst etwa, die man in seinem Werdegang hatte in den letzten Jahren, um einen einzigen Athleten zur Olympia zu bringen.
Okay.
Und das war auch so, ja, dass ob das der Verein ist, ob das der Bauhof ist, die dann immer im Winter dann geräumt haben, der Verein, die Gemeinde im Allgemeinen, die ja auch dafür gesorgt haben, dass wir eben diese Anlage hatten, die professionelle Trainer, Wegbegleiter auch in den ganzen Trainingslagern. Dazu gehören natürlich auch Landesbundestrainer dazu, die irgendwo ihren Anteil haben. Oder halt auch andere Heimtrainer, die dann einem einfach auch mal einen Tipp gegeben haben. Ja, also es sind ja so viele Menschen und natürlich auch Partner, Sponsoren, die dann eine Rolle spielen. Aber am Ende, wie gesagt, kann man sie gar nicht alle aufzählen, weil es sind wirklich 100 100 Leute, die einen irgendwo begleitet haben, die alle ihren Anteil haben, dass man einen einzigen Athleten wirklich irgendwie auf eine internationale Bühne bringt. Und das zeigt eigentlich auch mal so ein bisschen den Aufwand, den man betreiben muss. Und man darf ja nicht vergessen, das ist ja alles Ehrenamt gewesen. Da ist ja keiner, der das irgendwo in irgendeiner Art professionell gemacht hat, wie wenn ich jetzt zum großen Fußballclub gehe und dann die Millionen da geschwungen werden, ja.
Ja, wobei, du könntest es ja versuchen, hast ja jetzt Zeit. Vielleicht kriegst du die 100 zusammen.
Ja.
Einfach
ja.
mal probieren.
Ja, ja, genau, ja. Ja, was ich ja nochmal vorhabe, was so ein bisschen die Herzensangelegenheit oder Herzensprojekt von meiner Seite ist, ich will so eine Akademie gründen, eventuell auch im Allgäu, und möchte Verknüpfungen zwischen Schulen, Universitäten, Ausbildungsstätten, Vereinen schaffen, um in bestimmten Sportarten oder Disziplinen, das muss man dann noch sehen, Kindern und ambitionierten Nachwuchs- oder Leistungssportlern die Möglichkeit geben, zu geben, alles unter einen Hut zu bringen und bisschen unabhängiger zu werden von dem jetzigen System, was wir haben, wo man eigentlich, was eigentlich nur darauf aufgebaut ist, Bundeswehr, Zoll, sonst bleibst du auf der Strecke, ja. Und Studium nur mit sehr viel Aufwand und finanziellen, sagen wir mal, Budget von den Eltern. Und das möchte ich so ein bisschen ändern. Ich möchte auch ein bisschen so die Akademie so ein bisschen als Zentrum der Sportförderung sehen, dass einfach auch mehr Schulsport wieder gefördert wird, was ja auch ein großes Problem ist. Und das ist so ein Herzensprojekt, was ich noch habe.
Ja, da kannst du als Integrationsfigur bestimmt auch gut Vorbild sein.
Das hoffe ich doch, dass man dem Hammerwerfer vertraut.
Das klingt doch nach einem Plan. Du brauchst quasi nur noch Sponsoren, gell?
Ja, klar.
Da geht's wieder mal nicht ohne, aber da hast du ja auch Erfahrung.
Ja, genau, das stimmt, ja. Ja, das ist natürlich immer so eine Sache des Geldes, wobei ich immer behaupte, wenn immer über Geld geschimpft wird, ich war ja immer auch einer, der sich da zu Wort gemeldet hat, wenn es um Sportförderung und alles ging und DOSB und Co., was sie da alles dann auch immer alles an neuen Regeln und Förderprogrammen machen. Ich denke mir immer, es geht nicht nur ums Geld, es geht erstmal um Prozesse. Erstmal Prozesse ändern und anpassen und effizienter gestalten, bevor man immer über das Geld spricht. Über das Geld spricht man dann im zweiten Punkt.
Oh, das klingt sehr planvoll und durchdacht. Eine Frage hätte ich jetzt noch an den Experten für autonomes Fahren tatsächlich. Ja. Was würdest du sagen, wann fährt man auf deutschen Straßen nicht mehr selbst? Wie lange dauert das noch? Weil die technische Entwicklung, wir haben es beim Smartphone gesehen, manchmal dreht man sich kaum um und zack, hat jeder ein Smartphone. Wie lange wird es dauern, bis tatsächlich nur noch selbstfahrende Autos unterwegs sind? Oder kommt es überhaupt irgendwann?
Die Frage ist ja immer, was man unter Selbstfahren versteht, ja. Wenn man Selbstfahren jetzt darunter versteht, dass die Autos kein Lenkrad mehr haben und überall zurechtkommen, dann reden wir von einer sehr langen Zeit.
Was ist das in Jahren? 20?
20
ist jetzt aufwärts. Nur eine Schätzung. Also
20, 30 aufwärts.
Ich werde nicht in 20, 30 Jahren anrufen, um zu sagen, so, ey, du hattest Unrecht.
Ja. Also ohne Lenkrad, wohlbemerkt, überall auf der Welt. Das ist immer die Frage, ob das, man soll ja in der Wissenschaft nie sagen, ja, aber das ist ein Szenario, wo wir weit weg sind. Wo wir ziemlich gut jetzt geworden sind, ist jetzt im Level 2++. Es gibt ja 5 Ausbaustufen im automatisierten Fahren. Im Level 2++, da kann ich praktisch schon ohne Lenkrad zum Beispiel auch Autobahnpiloten fahren. Bin jetzt auch vor ein paar Wochen, habe ich einen getestet, da bin ich dann von Memmingen nach Landsberg gefahren, ohne dass ich einmal bremsen, Gas geben, noch lenken musste.
Okay, du sitzt da wirklich physikalisch in so einem Auto.
Genau,
man darf, die anderen außenrum wissen es gar nicht.
Genau, und richtig. Also. Man darf, das Einzige, was man nicht darf, ist den Blick abwenden von der Straße und Laptoparbeiten machen oder so weiter. Das wäre dann Level 3. Und bei Level 3 ist es dann so, da darf ich nur nicht schlafen, aber da wäre zum Beispiel Laptop-Arbeiten möglich. Aber das ist tatsächlich in den ganz neuen Systemen, bei einigen Herstellern ist das möglich, wirklich von Memmingen beispielsweise nach Landsberg ohne zu bremsen, Gas zu geben oder zu lenken zu fahren. Und er macht auch, indem ich in den Außenspiegel gucke, einen automatischen Spurwechsel und überholt die Fahrzeuge und geht wieder rein. Da hat sich jetzt in den letzten 2-3 Jahren schon noch mal einiges getan. Aber für alles andere muss man auch realistisch sein. Auf der Autobahn wird es früher kommen, weil man viel weniger Szenarien hat. Aber wenn wir dann auf Landstraße in der Stadt sind oder dann über die ganze Welt sprechen, ja, wo ja auch andere Verkehrssituationen herrschen und andere Fahrbahnmarkierungen sind und die Qualität der Straßen andere ist, dann sind wir dann reden wir über Jahrzehnte, ja.
Okay, das ist doch schon mal eine Zahl. Vielen herzlichen Dank dafür. Tristan Schwanke, Spitzensportler aus dem Allgäu, ehemals Bad Hindelang, jetzt glaube ich Dietmannsried, oder?
Genau, wir sind umgezogen, ja.
Quasi heimatnah zum Arbeitsplatz
richtig,
dann oder
ja,
so.
Gell? Richtig, ja.
Ja, herzlichen Glückwunsch zu einer außergewöhnlichen Karriere im Sport. Hat man auch nicht alle Tage und ich habe es vorhin auch zu dir schon mal gesagt, gerade in so Randsportarten, wenn man dann im Allgäu auch mal so Spitzensportler hat, in so Randsportarten, für uns ist das auch immer sehr, sehr wertvoll und berichten sehr, sehr gern darüber. Dir herzlichen Dank für dieses Gespräch, weiterhin alles Gute natürlich für die Zukunft und viel Erfolg beim Abtrainieren.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte, herzlichen Dank.
Der Podcast von RSA Radio. Echt Allgäu.